Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Ja, moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der Holstein-Kiel-Podcast der Kieler Nachrichten oder wie wir ihn in diesen Tagen eigentlich nennen müssen, der Backofen für die Ohren. Mein Name ist Marco Nehmer, Holstein-Reporter der KN. An meiner Seite Niklas Schomburg, ebenfalls Holstein-Reporter. Moinsen.
Moin, ich grüße dich. Ich versuche mich so wenig wie möglich zu bewegen und nur meinen Mund zu bewegen beim Sprechen.
Und selbst der bewegt sich kaum, wenn ich das hier so sehe, unserer kleinen Brutzelstube.
Ja, ich geh unter die Holstein-Bauch. Redner.
Ja, wie hältst du es aus in der Hitze?
Man kann nicht viel machen, ne? Man muss es über sich ergehen lassen. Bisschen viel Getränke, der Klassiker. Ich meine, man hat jetzt in den ganzen Nachrichtenseiten die Tipps gesehen, 6 Tipps gegen die Hitze und so weiter. Ja, es nützt ja nichts, ne? Einige sind auch ganz schön, muss ich sagen. Heute Morgen, so um 9 rum, waren es ja schon so 25, 26 Grad. Das fand ich eigentlich ganz cool. Jetzt, wo es dann heißer wurde, ist natürlich irgendwann dann das sich draußen aufhalten nicht so geil. Schatten und einfach dadurch nützt nichts.
Ja, ist Strandwetter, aber so richtig Fußballwetter ist es ja nicht. Ne? Ich war gestern beim Training von Holstein. Vorbereitungsstart fürs Auswärtsspiel, sag ich schon. Gefühlt wird's ein Auswärtsspiel.
Da müssen wir noch drüber sprechen.
Ja. Genau, fürs erste Heimspiel der Saison gegen Kaiserslautern. Das war ja gestern einfach schon irre heiß. Und man hat es den Spielern auch angemerkt. Das war natürlich eine intensive Einheit, aber es war durch die Bedingungen einfach derart intensiv, dass sie am Ende alle zu Boden gesackt sind und wirklich einfach vollkommen platt waren. Ne?
Ja, das ist natürlich echt bei dem Wetter dann in der prallen Sonne. Das kommt ja noch dazu. Natürlich jetzt kein Zuckerschlecken, sagen wir so. Aber Kaiserslautern hat es noch schwerer da in der Heimat, in der Pfalz.
Ja, die Pfälzer.
In der schönen Pfalz. Das geht nur zusammen, habe ich gehört.
Ja,
Pfalz geht nur
das
mit schönen Pfalz.
Die zusammensteht. Ja. Ne? Genau. Ja, das ist schon irgendwie südeuropäisch da unten. Bei uns ist es mindestens mediterran zumindest. Ja. Gucken wir mal, was wir so hier aus dem Thementoaster denn ziehen können.
Oha, ja. Mal gucken, dass wir uns nicht die Finger verbrennen.
Oha, ja. Holstein hätte sich fast die Finger verbrannt am Wochenende. Beim Auftakt in Fürth, 2:2. Wir müssen drüber reden.
Ja, wir müssen drüber reden. Ich fand, die erste Halbzeit ließ sich ganz gut an. Fürth war Ballbesitz dominant, sag ich mal, hatte auch gute Chancen.
Ja, ich glaube, zahlenmäßig hat Holstein sogar ein bisschen mehr Ballbesitz,
also,
aber wirklich nur toten Ballbesitz.
Also, ja, genau. Also gefühlt war Fürth ein bisschen präsenter, aber Holstein hat es perfekt gemacht, hat den Nadelstich gesetzt. Das hat alles wunderbar funktioniert und dann in der zweiten Halbzeit, irgendwie, weiß ich nicht, war der Druck vom Kessel, die Handlungsschnelligkeit war irgendwie weg, viel zu viele Fehler, vor allen Dingen auch schon, ich fand das ganz ganz prägnant schon im Spielaufbau, also was normalerweise eine große Stärke ist, von Holstein hinten heraus gut aufzubauen, da war so viel Grütze dabei.
Das hat nicht funktioniert. Ne? Also das hat weder gegen das, also sie konnten das Pressing halt nicht auflösen, weder hinter die erste noch hinter die zweite Kette wirklich effektiv kommen. Das muss man sagen, das hat Fürth gerade in der Halbzeit offenbar sehr gut angepasst. Also Holstein war jetzt schon in der ersten Halbzeit nicht extrem gut. Das war im Grunde eigentlich die einzige Chance, die sie dann
verwertet haben. Ja, aber es war solide,
verwertet haben. Es war defensiv solide, aber dann wurde es defensiv halt wirklich wackelig in der zweiten Halbzeit. Dadurch, dass Fürth sich auch im Positionsspiel nochmal optimiert hat, dann hat auch die Raute wirklich sehr gut funktioniert, sodass Holstein eigentlich nie wirklich durchs Zentrum kam, wenn man selbst mal im Ballbesitz war. Dann ging es natürlich auf die Außen. Ist natürlich auch logisch, da ist Raum, darüber kannst du halt so eine Raute abklemmen, aber dann musst du natürlich auch die Möglichkeit haben, irgendwie wieder die zentralen Räume zu finden. Ne? Ja. Die hat Holstein überhaupt nicht mehr gefunden. Stattdessen war es Fürth, dass diese Räume dann wirklich bei Holstein bespielen konnte, weil die Abstände einfach viel zu groß wurden zwischen Abwehr und Mittelfeld. Und letztlich, wir müssen ihn herausheben, Branimir Gota konnte da ja natürlich einfach machen, was er wollte zwischen den Ketten.
Weltklasse-Vorstellung, ne? Muss man wirklich sagen, das ist so ein bisschen Nun ist er schon entführt gewesen, ja, aber es ist, hat mich so ein bisschen dran erinnert, wie sich das Spiel an ihm aufgehängt hat, so ein bisschen wie damals Lees erstes Spiel beim HSV, wo alle so gedacht haben, Alter, der ist doch viel zu gut für die zweite Liga, was macht der eigentlich hier?
Was macht dieser Marsmensch?
Also wenn Fürth Gotha halten kann über die Transferperiode jetzt hinaus, dann werden da noch andere Mannschaften Probleme bekommen. Also der wird jetzt auch nicht jedes Spiel göttlich aufziehen, aber jeder Angriff lief über ihn, er hat immer eine Idee, er hat immer eine Übersicht, er muss sich aber natürlich ankreiden lassen, das 3:2 nicht zu machen, kurz vor Schluss.
Natürlich, klar, müssen wir gleich auch
noch super überlegen. Reflex von denen, macht das klasse, macht sich groß und so weiter, trotzdem, ganz ehrlich, in der Kreisliga sagst du, auf der Flucht erschossen, ne?
Ja. Also. Ich hatte gestern noch mit Marco Comenda gesprochen, der hatte sich dann ja einfach überlaufen lassen, da hatte Rigota in dem Moment halt diesen Tempovorteil. Er sagte, ja, ich bin denen natürlich dankbar, ne? Also ja, klar, es ist ein Geben und Nehmen. Ja. Letztes Jahr, ich hatte ihn dann auch nochmal drauf angesprochen, letztes Jahr gab es noch eine Szene gegen Ingolstadt, da hat er für denen gerettet. Mhm. So hat sich das jetzt in diesem Moment dann quasi ausgeglichen. Ja. Und das war einfach das i-Tüpfelchen auf der Bewertung, dass es einfach ein extrem glücklicher Punkt war, ne?
Ja, absolut. Absolut. Aber besser so als andersrum. Mäßig gespielt und gepunktet. Besser als wie wir es ja auch schon öfter gesehen haben, sehr gut gespielt und sich selbst gar nicht belohnt. Das haben wir jetzt nicht. Ja, also es sind noch viele Baustellen. Mir fehlte in der zweiten Halbzeit auch sehr so ein Impuls aus dem Mittelfeld heraus tatsächlich. Also ja, nicht nur, dass die Räume nicht gefunden wurden, sondern es fehlte mir auch jemand, der das irgendwie mal in die Hand nimmt. Da muss man dann auch Alexander Mühling mal in die Pflicht nehmen, genau, der immer ein solider Mittelfeldarbeiter ist, aber der offensichtlich zumindest im Moment nicht in der Lage ist, dann da offensiv einen Impuls zu setzen.
Das Gleiche gilt auf seiner Position dann natürlich auch für Holtby, der in meinen Augen auch wirklich kein gutes Spiel gemacht hat, kein gutes Raumgefühl gehabt hat, konnte auch keine Balance geben und so dieser Anschlussspieler, dieser Balance-Spieler sein, der dann irgendwie den Ball halt durchs Mittelfeld nach vorne trägt.
Ja.
Da sind wirklich viele Baustellen. Man kann es natürlich jetzt positiv wieder wenden und sagen, okay, es gab sehr viel Lehrmaterial und wir kennen ja Marcel Rapp und sein Trainerteam, dass die natürlich so ein Material wirklich begierig aufnehmen, um mit der Mannschaft daran dann zu arbeiten, in gefühlt stundenlangen Analysen. Also da kann man sicherlich einiges rausziehen.
Also ich glaube, bei einigen zum Beispiel auch Korb war auch nicht sein Spiel. Der wird sich da aber rausziehen. So, was ich echt gedacht habe, was schade ist, war, als Kirkesko reinkam, der echt ins Klo gegriffen hat in dem Spiel.
Leider.
Und das ist für ihn natürlich so nach Verletzung und dann ist er erstmal wieder da und dann sollst du eigentlich offensiv Impulse setzen mit Halbfeldflanken und so weiter, die er ja durchaus sehr gut liefern kann.
Hat
und
er dann, ja schon gezeigt.
Genau, dann ist es aber so, dass er defensiv überhaupt nicht auf der Höhe vertändelten. Muss gut, man auch sagen, der Ball war mies.
Man muss es so sagen.
Der war wirklich mies. Scheiße. Das war echt ein Mitgegeben von Rehse.
Andererseits muss man auch sagen, also er darf diesen Pass in dieser Zone einfach nicht im eigenen Strafraum querspielen. Nichtsdestotrotz war der Pass, hatte eigentlich die richtige Schärfe, um ihn verarbeiten zu können.
Ja, es war natürlich.
Und so blöd es klingt, du musst aber als Spieler immer mit, wie man so sagt, im Straßenverkehr mit der Dummheit der anderen rechnen. Ja. Und in dem Fall war es einfach dumm oder schlecht verarbeitet, das kann natürlich immer passieren, aber dann bitte in Zonen, die ungefährlich sind,
genau,
und nicht im eigenen Strafraum.
Genau, das ist der Punkt, nicht beides auf einmal, das ist dann schlecht und da, den hat er verdaddelt, da hat er einen technischen Fehler gehabt, so, das kommt auch 100.000 Mal vor im Laufe einer Saison, ist da natürlich unglücklich, wenn da sowas draus wird gleich, deswegen, da muss man jetzt natürlich mal gucken, da sind so einige, ich will jetzt nicht sagen, dass man durch so ein Spiel dann irgendwie einen Knacks wegkriegt, aber das sind natürlich Eindrücke, die auf einen einzahlen dann, ne?
Ja, die auch so ein bisschen wieder einnorden nach dieser Vorbereitung, die trotz Corona-Ausbruch und so weiter eigentlich eine war, die alle als annähernd optimal empfunden haben. Mhm. Und so hat sich Holstein ja auch weitgehend in den Testspielen präsentiert. Ich weiß nicht, ob man sich denn da schon zu weit gefühlt hat, das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
Nee, glaube ich auch nicht.
Und viele haben natürlich auch danach betont, und auch das ist natürlich ein Faktor, dass das Fürth einfach auch ein starker Gegner ist. Und wenn die so performen und darauf aufbauen können, kann ich mir vorstellen, dass sie lange Zeit in dieser Saison auch oben zu finden sein werden.
Fürth ist deutlich weiter, als ich vorher gedacht hätte, tatsächlich. Auch wenn ein gewisser Stamm an Spielern da geblieben ist und es standen ja jetzt auch gar nicht so viele Neuzugänge in der Startformation.
Nee, das Mittelfeld war völlig identisch genau. Zu dem der Vorsaison.
Und trotzdem denkst du halt so mit Bauer weg und Seguin weg und Nielsen weg und es ist schon ein Aderlass, aber sie scheinen das echt gut aufgefangen zu haben. Marc Schneider scheint da vorerst im Moment zumindest gute Arbeit zu leisten bei der Neuaufbau kann man es ja gar nicht richtig sagen, Neuausrichtung vielleicht.
Ja, aber also ich fand zumindest, es war fast eine Art, also so wirkte es ja zum ersten Spiel, es war fast eine Art Fortführung, weil er auch vieles aufgebaut hat, was sie schon unter Leitl eigentlich so performt haben.
Das stimmt, das war ja auch nicht unerfolgreich. Also das ist, gebe ich dir völlig recht, ist eine Mannschaft, auf die man achten muss, die auch durchaus in der Lage ist, da lange oben mitzuspielen, die viel Tempo hat vorne und die mit ihrem Pressing dann auch andere Mannschaften vor Probleme stellen.
Und was für Brecher die vorne teilweise haben. Ja, dann kommt dann Ragnar Atsche rein, der nochmal richtig Bambule da macht, ne? Noch den Außenpfosten trifft und so weiter.
Ansatzloser Schuss auch, ne, herrlich. Ja. Also richtig gut gemacht, muss man sagen. Er war ja auch immer so ein Kandidat, der gehandelt wurde, ob das nicht mit Holstein irgendwie was wäre.
Ich glaube, wir hatten ihn auch mal irgendwann gedroppt als Namen, der vielleicht irgendwie als Leihkandidat
ist. Mit dem hat man sich sicher auch beschäftigt, wenn so ein Spieler verfügbar ist. Ein
Junioren-Nationalspieler musst du dich
mit beschäftigen. Und da hat man seine Qualität gesehen. Ne? Also das wirklich diese Schnellkraft und dieser anlasslose Schuss war hervorragend. Auch das führt, glaube ich, eine Verstärkung. Also lernen ziehen, wie gesagt, weiter arbeiten, erstmal an den groben Schwachstellen arbeiten. Ne? Das ist vor allen Dingen der Spielaufbau gegen Druck sozusagen und halt individuelle Fehler, wie immer. Also ein bisschen einfach Konzentration. Und
gegen den Ball einfach Abstände wahren, Struktur herstellen, dass du nicht solche Lücken entstehen lässt, denn die waren ja einfach für Fürth, waren die einfach gefundenes Fressen. Ja. Ne? Ja. Dann kannst du auf die Kette zulaufen, dann funktioniert das Kettenverhalten nicht richtig, wer rückt raus, wer nicht. Und dann passiert es einfach schnell. Ne? Und dann Abstimmungsprobleme, wer geht drauf, wer geht nicht drauf, oft stand man zwar zwischen Ball und Tor, aber konnte keinen Druck auf den Ball kriegen. Und dann hast du halt irgendwie als Stürmer oder Offensivspieler einfach eine Abschlussmöglichkeit, zirkelst den um den Spieler rum.
Ja.
So ist letztlich ja auch das Tor gefallen nach dem Kekesko-Fehler,
genau.
Wo sich Holtby ja auch noch ordentlich hat nass machen lassen, ne? Durch einen einfachen
Trick
von Leveling, der da vorbeizieht.
Ja.
Nee, Tillman,
sorry. Ja. Leveling ist einer von denen, die weg sind.
Ach so, sorry, ich bin noch auf dem alten Stand. Warte mal, ich muss nochmal ins Sonderheft der Kollegen vom Kicker
gucken. Timothy Tillman war es, der, das weiß ich noch, damals Holstein auch schon in dieser Virtual Bundesliga Challenge geschlagen hat. Ich weiß gar nicht, wer damals für Holstein angetreten ist. Es gab doch Anfang Corona dieses.
Ja, war nicht Domme Schmidt mal irgendwie
dabei? Möglich. Oder so? Jedenfalls hat Tillmann dafür führt einen überdeutlichen Sieg eingefahren.
Ja, da hat es wohl schon alles abgezeichnet. Also da gab es dann kein Vertun jetzt.
Ja, ich weiß auch nicht, warum ich da jetzt gerade drauf komme. Egal. Also man muss jetzt natürlich mal gucken, Kaiserslautern ist da zu erwarten, dass die auch so ins Pressing gehen, phasenweise sicherlich. Vielleicht nicht in der Häufung wie Fürth, vor allen Dingen nicht auswärts als Aufsteiger. Schätze ich mal, eher ein bisschen tiefer angelegt, so wie wir es gegen Hannover gesehen haben.
Ja, aber trotzdem ekelhaft in den direkten Duellen. Also die zwingen dich in direkte, isolierte Duelle und da haben sie einfach unfassbar kampfstarke Spieler in ihrem Kader. Das ist individuell eine Mannschaft, die bei weitem nicht so stark einzuschätzen ist wie Fürth, die aber durch ihre Geschlossenheit und ihre defensiven Prinzipien wirklich in der Lage ist, jeden Gegner, wir haben es ja gesehen am Freitag, jeden Gegner wirklich zu ärgern. Die sind im wahrsten Sinne des Wortes halt ekelhaft zu bespielen.
Ja, also Eröffnungsspiel, zweite Liga, ne, der Betze brannte
das
im
war
besten
geil.
Sinne.
Ich war so im Fußballfieber dann wieder in dem Moment, als man diesen vollen Betze da sieht ne, und diese Stimmung und wirklich auch beim Tor in der Nachspielzeit, dieser Jubel, wo sie wie so eine Traube aufeinander springen, das hat mich fast hier an Deutschland-Polen bei der WM 2006 erinnert. Das war ein absoluter eruptiver Gefühlsausbruch, der richtig Lust auf diese gesamte Saison gemacht hat.
Ne? Absolut, ja. Wobei du natürlich da auch sagen musst, am Ende ist es der oft zitierte Lucky Punch. Hannover war drauf und dran, das Spiel zu drehen. Hatten gute Chancen nach dem Ausgleichstor. Es ist Mentalität. Es ist vielleicht auch die Unbekümmertheit eines Aufsteigers, der einfach wieder Bock auf Zweitliga-Fußball hat. Und der, auch wenn du es sagst, individuelle Qualität, also Sportchef, Thomas Heng hat ja hinterher auch noch gesagt, wir brauchen in mindestens zwei, nicht sogar drei Mannschaftsteilen einfach noch Qualität, ja. Denn die haben eine erste Elf, aber dahinter wird es ganz schnell dünn. Ne? Das ist ja eine ganz
obwohl
andere
man Situation einen Hanslick auf der Bank sitzen
hat. Ja, okay, muss man, das stimmt, der hat ja auch noch mal, hat ja auch nochmal tatsächlich Impulse gesetzt, als er kam. Auf jeden Fall, sagen wir dann ab Position 14, 15 wird es dünn. Es ja. ist ja eine andere Situation, als wir sie bei Holstein haben, wo wir einen sehr großen, auch qualitativ sehr breit aufgestellten Kader haben.
Wurde wirklich eigentlich ja, und man hat es gesehen im Testspiel gegen Silkeborg, wo du eigentlich zwei fast gleichwertige Mannschaften aufstellen kannst, wenn alle fit sind. Ne? Da hat sich natürlich jetzt auch ein bisschen was entwickelt. Stefan Teska musste abbrechen im Abschlusstraining vor dem Fürth-Spiel mit Achillessehnenproblemen. War gestern auch gar nicht auf dem Platz zu sehen. Der wird sicherlich eine Zeit lang daran jetzt laborieren. Wir wissen ja, wie lange sowas dauern kann. Und es ist ja auch nicht seine erste Achillessehnenproblematik. Wir haben es, wie gesagt, bei Kirkesko gesehen, der wirklich über Monate mit sowas out of order war, lässt sich jetzt überhaupt nicht abschätzen. Ne?
Nee, das stimmt. Da hast du aber auch in der Innenverteidigung, gehen wir davon aus, dass es wieder ein 3-5-2 wird. War es jetzt ja in Fürth mit Komenda, Vandenberg und Becker. Die Einwechslung, Lorenz ist nachher gekommen.
Genau, und Komenda ist auf halb links
gegangen. Komenda ist rübergegangen.
War in dem Moment sinnvoll, weil Vandenberg, der wirklich eine echt überzeugende Vorbereitung gespielt hat, hatte wirklich nicht seinen besten Tag. Das war jetzt kein Katastrophenspiel, aber da hätte ich mir auch in der Eröffnung irgendwie ein bisschen mehr von ihm versprochen, er sich sicherlich selbst auch von sich.
Ja.
Aber wen ich gut fand, wer wirklich defensiv auch sehr stabil war und sich natürlich einfach mit dem Tor dann gekrönt hat, ist Timo Becker gewesen. Also den fand ich wirklich einer der wenigen, wo ich sage, okay, das war ein Auftritt, den ich überzeugend fand.
Ja, absolut. Das war grundsolide Plus sozusagen, das Tor natürlich.
Und endlich kommt mal so eine Chipflanke von
Riesen. Genau, ja, macht er ja auch wunderbar. Also das ist ja dann vielleicht auch analog zum Kaiserslautern-Spiel, das 2-1. In Verteidiger im gegnerischen Strafraum musst du auch den Ball, den Flugball so erstmal verarbeiten. Ein bisschen Risiko dabei natürlich, aber wunderbar gemacht. Mühling sieht, er hat offensichtlich ja auch noch was gesagt, dass er frei ist. Das berühmte Leo. Mühling zieht den Kopf ein und er setzt ihn rein. Also das war wirklich stark gemacht, muss man sagen. Und deswegen da habe ich jetzt, ist in der Teska-Verletzung natürlich doof, weil du dir Optionen nimmst, natürlich. Aber du hast mit Komenda auch einen starken Linksfuß. Ja. Der die zentrale Position spielen kann.
Ja, ihm fehlt es vielleicht noch ein bisschen an den absoluten strategischen Aufbaufähigkeiten, die natürlich ein Hauke Wahl in erster Linie hat und ein Stefan Teska auch, der das auch häufig schon gespielt hat und was auch Simon Lorenz schon nachgewiesen hat, dass er es kann. Jetzt wurde es ihm zugetraut in diesem Spiel. Ich denke, er ist auch noch entwicklungsfähig und kann sich da noch steigern. Da muss man zumindest jetzt keine Bauchschmerzen haben, wenn man wieder mit Komenda in der Zentrale beginnen würde.
Nein.
Aber irgendwie auf Sicht wäre natürlich eine Hauke Wahl schon cool mal irgendwann wieder im Kader. Das kann sich natürlich aber noch ziehen.
Ja, das kann sich ziehen. Da muss man ihm auch Zeit geben. Ja. Das ist ja, wir haben ja leider auch die schlimmen Fälle vom Pfeifferschen Drüsenfieber so im Hinterkopf, die dann zum Karriereende oder noch schlimmerem führten. Also schön, dass er das offensichtlich überwunden hat, zumindest die Kernkrankheit, wenn man das so nennen möchte. Und jetzt ist natürlich, dann muss Fitness wieder aufgebaut werden, muss Substanz wieder aufgebaut werden. Dann
das
muss,
kommt ja auch schon langsam, genau, wenn man ihn im Training sieht und er hat ja auch schon seine Minuten bekommen in einigen Testspielen. Ja. Aber der Ligaspielbetrieb ist halt auch mal ein ganz anderer Schnack.
Da müssen die Abläufe wieder rein, da müssen die Automatismen wieder kommen. Das ist, wenn du lange auch einfach gar keinen Ball am Fuß hattest, so dann geht das nicht und schon gar nicht auf diesem Niveau. Also das wird noch ein bisschen dauern. Aber wie gesagt, das finde ich jetzt auch tatsächlich nicht so dramatisch im Moment. Es ist sowohl für die Dreier- als auch für die Viererkette im Moment ausreichend Personal da.
Ja, und natürlich viele flexible Spieler einfach.
Ja.
Ein Timo Becker, der außen oder innen spielen könnte. Dann theoretisch hast du auch wenn er gerade ganz weit hinten dran ist, einen Patrick Erras, den du natürlich auch in die Abwehr stellen kannst, wo ich ihn bisher in seinen wenigen Spielen für Holstein, wenn er dann gespielt hat, am besten fand, wenn er in der Abwehr stand und nicht im Mittelfeld. Auch die Option hast du natürlich.
Ja, besser als im Mittelfeld, aber tatsächlich auch wirklich hinten dran im Moment.
Das ist ja auch eine klare Botschaft einfach, ne? Der war einer von zwei Spielern, der im letzten Spiel gegen Silkeborg überhaupt nicht zum Einsatz kam und war jetzt auch gar nicht im Kader und so. Und das wird schwierig für ihn in dieser Saison da auf seine Minuten zu kommen.
Das wird schwierig sein, genau wie es für Nico Carrera weiterhin schwierig sein wird.
Für mich immer noch eigentlich ein Leihkandidat, den du einfach dadurch, dass er dieses Potenzial hat, seine Einsatzminuten irgendwo geben musst. Und nicht unbedingt in der eigenen zweiten Mannschaft.
Nee, sondern nicht in der Regionalliga, sondern eher in der dritten Liga.
Ja, und er muss sich irgendwo freischwimmen, nochmal an einem anderen Standort, darüber dann nochmal zusätzlich wachsen. Charakterstark ist er ja, diesen Eindruck hat man ja definitiv, aber der braucht seine Minuten auf Niveau, ne?
Ja. Das denke ich auch. Aber da sind wir bei dem Thema großer Kader. Ne? Solche Fälle hast du dann in verschiedenen Mannschaftsteilen. Also du hast im Mittelfeld ist jetzt im Moment ein Alexander Ignowski weiterhin, er ist immer da. Es ist immer die Möglichkeit, ihn reinzuwerfen. Aber er ist jetzt auch nicht der Kandidat, der für die ersten Einwechslungen im Mittelfeld
Nee, da hast du noch ganz anderes Personal. Also, ne? Ein Porat, der jetzt auch nach Corona-Verlauf, der wohl nicht ganz so spaßig war oder so langsam wieder in die Gänge kommt und so weiter. Also da ist viel andere spielerische Substanz, die du reinwerfen kannst, statt solche Kandidaten.
Ne? Und deswegen gehe ich eigentlich auch davon aus, dass wir am Wochenende gegen Kaiserslautern eine ähnliche, wenn nicht sogar die gleiche Formation sehen werden.
Ja, / nein. Also, keine Ahnung, ich fand Fiete Arp jetzt nicht gut. Das ist für mich jetzt kein Grund, ihn gleich aus der Startelf wieder rausnehmen zu müssen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Finn Bartels erstmals wieder Minuten sammelt. Und dann halte ich es immer für sinnvoller, einen Spieler, der jetzt aus einer Verletzung kommt, dass du den eigentlich starten lässt, als dass du ihn in so einem Spiel, das spitz auf Knopf steht, irgendwie in der 70. Minute reinschmeißt. Mhm. Das ist undankbar. Dann lieber starten lassen und gucken, ob er eine Halbzeit oder 60 Minuten schafft. Das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen.
Ich noch würde natürlich auch Pichler vielleicht ein bisschen ergänzen im Sturm um einen weiteren Faktor, also um dieses flinke, agile, sag ich mal. Da ist ja Bartels nochmal ein anderer Spielertyp als Fiete Arp zum Beispiel, der auch von der Statur her ja eher in Richtung Pichler geht sozusagen. Also vielleicht könnte das nochmal so höhere Variabilität im Angriff bringen mit Bartels.
Ja, genau. Und wen ich aber auch noch nicht ganz in der Startelf sehe, ist Marvin Schulz. Nee. Ist ja so gefühlt jemand, den man für die Startelf geholt hat, der hat einfach noch Rückstand. Dadurch, dass er natürlich nach der Barrage erst spät eingestiegen ist, nach der Schweizer Relegation und dann auch noch mit Corona das Trainingslager verpasst hat und so weiter. Ja. Kam jetzt rein, da hat man gesehen, die Abstimmung fehlte, ein paar Fehlpässe, noch kein gutes Positionsspiel innerhalb dieses Gefüges. Das wird alles kommen, aber das wird noch nicht am Samstag soweit sein.
Ja, das glaube ich auch nicht. Frühestens Mannheim. Im Pokal dann eventuell, muss man gucken. Also das sehe ich auch noch nicht so. Deswegen, müssen wir mal schauen. Ich glaube einfach, dass sich diejenigen, die gespielt haben und auch die reingekommen sind, einfach alle ein Stück steigern müssen gegen Kaiserslautern. Weil da wird eine anstrengende Aufgabe zukommen. Das wird ein interessantes Spiel sein, auch von der Atmosphäre her. Bin ich wirklich sehr gespannt. Also der Betzenberg hat vorgelegt. Am Freitag gegen Hannover sozusagen. Jetzt wie viel ist es denn? Ein Fünftel Betze nach
die Pfälzer Armada. Das wäre ein bisschen
viel zu viel. Jedenfalls kommt
5% Betze. 40.000, 4.000, 2.000,
5% Betze. 5% Betze kommt nach Kiel, denn wir haben es vorhin mit einem freudschen Versprecher schon mal angedeutet. Der FCK bekommt 500 zusätzliche Tickets für dieses Spiel. Statt der 1.500, die ja immer als 10% sein müssen, sind es jetzt 2.000 auf der Osttribüne. Wird da noch zugekommen. Also nochmal ein bisschen mehr Pfälzer Stimmung.
Die werden Alarm machen, die werden nicht durch die halbe Republik reisen, um sich 90 Minuten schweigend Fußball anzugucken, sondern da wird richtig Pfälzer Power wahrscheinlich irgendwie hinterstecken. Da sind natürlich die Holstein-Fans gefordert, gegenzuhalten.
Auf jeden Fall. Aber da muss man vielleicht auch sagen, das erste Duell haben die Holstein-Fans jetzt schon verloren, denn wenn für die Gäste Platz gemacht wird auf der Osttribüne im ersten Saisonheimspiel, ist das nicht unbedingt
das allerbeste Zeichen. Ne?
Also das ist tatsächlich ein bisschen schade, gut, wir müssen da, was glaube ich die Lauterer Fans angeht, die sich dann da Karten holen, da steht auch nichts zu befürchten. Man wird ein bisschen gestichelt. Wenn
aber ich glaube, die sind einigermaßen handzahm. Also, das glaube ich
schon. Trotzdem, also ich finde es wirklich ein bisschen schade, dass so Euphorie, die in der Mannschaft ja offensichtlich im Laufe der Vorbereitung entstanden ist, dass die irgendwie nicht übergesprungen ist. Und das, ich weiß gar nicht, wie viele Tickets jetzt aktuell verkauft sind, den Stand habe ich gerade nicht.
Nagel mich nicht drauf fest, aber es ist halt
noch nicht ausverkauft. Wir haben also 5.500 und ein paar zerhackte Dauerkarten und ja, also da nicht mal an die Grenze rangekommen von 6.100. Man kann es auch verstehen, also gibt immer noch mal ein Chatten, was Corona angeht, in großen Menschenmengen, kann ich alles verstehen, will ich nicht kleinreden.
Ich glaube, das wird aber nicht der Riesenfaktor sein, wenn ich mir ansehe, was zum Beispiel bei der Kieler Woche los war oder was jetzt bei Konzerten teilweise los ist. Das wird nicht das entscheidende Argument dafür sein, dass du das Stadion nicht voll bekommst, denke ich.
Ja, also muss man sich als Verein fragen und muss man sich auch als Fan fragen, woran es liegt, dass man das nicht realisieren kann, ein volles Stadion zu gewährleisten, fünfstellig. Minimum ist ja eigentlich so das, was du erreichst, vor allen Dingen, wenn du überlegst, du willst eventuell ein Stadion für 25.000 bauen. Muss noch ein bisschen Ursachenforschung betrieben werden, glaube ich, warum das, vielleicht liegt es an der letzten Saison, dass die sehr durchwachsen war, vielleicht, man weiß alles nicht. Aber es ist, ich finde einfach die Bestandsaufnahme, erstes Heimspiel, und dann mit Kaiserslautern durchaus einen attraktiven Gegner.
Ja, das ist ja eigentlich einer der geilsten Gegner in dieser Liga. Ne? Tradition pur. Es wird sicherlich auch ein geiles, intensives Spiel. Wenn Holstein seinen Teil dazu beiträgt, dann lockt man vielleicht mehr Leute ins Stadion, aber halt noch nicht zum Auftakt. Und das ist halt wirklich tatsächlich ein bisschen schade.
Ja.
Und es wird einfach ein interessantes Duell. Es wird ja auch ein interessantes Trainerduell, muss man dazu ja auch noch sagen. Marcel Rapp gegen Dirk Schuster. Dirk Schuster hat ihn einst als Trainer der Stuttgarter Kickers mehr oder weniger aus der Startelf heraus ausgebotet. Das war letztlich das Ende seiner Zeit bei den Kickers.
Stachel sitzt.
Ja, ich weiß gar nicht, ob er sitzt. Ich glaube,
kitzelt immer noch.
Ja, er bleibt da sehr abgebrüht, wenn man da mit ihm drüber spricht. Nein, es gibt gar keine Probleme und so. Aber ich denke, dass das auch ein Trainer wie ihn vielleicht noch zusätzlich so ein bisschen an der Ehre packt, dass man da nochmal irgendwie nochmal eins zusätzlich drauflegen will.
Ja, bestimmt, natürlich. Außerdem ist ja nun Dirk Schuster auch ein sehr profilierter Trainer und so jemanden zu schlagen macht immer Spaß, egal ob du denn jetzt, ob sich die Klingen in der Vergangenheit schon mal gekreuzt haben oder nicht, ne? Aber also auch da, Schuster hat man auch beim Eröffnungsspiel gesehen, da passt super dahin, ne?
Ja,
also von seiner Attitüde auch in der Coachingzone und so. Ja, das scheint schon zu passen. Also da, ich bin wirklich sehr gespannt. Ich freue mich auf ein intensives Fußballspiel. Das wird, glaube ich, echt, wird interessant und Kaiserslautern kommt übers Kollektiv und kann übers Kollektiv viel bewegen und da muss Holstein dagegen halten, das nützt nichts. Ne?
Ja, mit Mann und Maus, vielleicht auch, um jetzt mal diese richtig schlechte Brücke zu spannen, mit Fabian Rehse wieder in der Startelf. Wir müssen natürlich die Causa Rehse hier nochmal aufs Tapet bringen. Fabian Rehse, der im Grunde eigentlich anderthalb Vorlagen gegeben hat, jetzt am ersten Spieltag, auf Becker, und dann hat er natürlich irgendwie mehr oder weniger blind dieses Ding nach vorne geschlagen, was zum Elfmeter geführt hat, als Pichler dann gefoult wurde. Mühling verwandelt. Letztlich geht der Assist dann, glaube ich, auf Pichler, auf den Gefaulten und nicht auf Rehse.
In der offiziellen Statistik.
Ja. Aber ohne Rehses lang gepölten, gebolzten Ball nach vorne wäre das natürlich niemals passiert. Deswegen, unterm Strich, es war auch nicht sein bestes Spiel. Er war weitgehend auch blass und unterdurchschnittlich, aber in den entscheidenden Momenten hat er halt seinen Teil dazu beigetragen. Und zeitgleich wurde die ganze Transferthematik Rehse halt nochmal ein bisschen heißer. Denn Sky meldete zunächst, dass Cremonese, der interessierte Serie A-Club US Cremonese, ein neues Angebot abgegeben habe, was sich dann mit unseren Informationen gedeckt hat. Es hatte ja bereits im Juni ein Angebot gegeben, was nach unseren Informationen, die ja mittlerweile dann verifiziert sind, von US Cremonese kam. Das hatte Uwe Stöver sofort zurückgewiesen. Jetzt kam am Freitag, ich glaube Freitagnachmittag, kam ein neues Angebot rein. Das habe man dann, wie Uwe Stöver sagte, relativ zeitnah zurückgewiesen. Also nicht mehr sofort, sondern nur relativ zeitnah. Vielleicht entsprechend natürlich höhere Summe.
Vielleicht
eine Weiterverkaufsbeteiligung.
Vielleicht lag es auch an der Tageszeit. Ne? Freitagabend ist man ja auch nicht mehr so, vielleicht.
Ach so, ja, vielleicht hat er schon die Vorberichterstattung Lautern Hannover angehabt
und
konnte nicht so schnell reagieren. Ja. Auf jeden Fall ist das zweite Angebot für Rehse zurückgewiesen worden.
Ja.
Und die Thematik schwebt jetzt. Also Rehse hat oft genug und auch zuletzt bei uns seine Ambitionen nochmal verbal unterstrichen. Er will so hoch wie möglich spielen. Jetzt tut sich für ihn nach einer ordentlichen bis guten Saison, in der er sich nochmal gut entwickelt hat, tut sich einfach diese Tür auf. Und dass er durch die möglicherweise durchgehen will, ist natürlich auch nachzuvollziehen. So eine Chance bietet sich vielleicht in der Karriere kein zweites Mal.
Ja.
Aber ja, natürlich jetzt eine schwierige Thematik, ne? Cremonese soll etwas mehr als 1 Million Euro geboten haben. Was machst du? Weil noch, bei 12 Monaten Vertragslaufzeit.
Also es gibt ja da wirklich zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen, wie es sie immer gibt, aber die jetzt hier sehr deutlich werden. Also Rehses Betrachtungsweise, er möchte hoch spielen, er möchte gerne in der ersten Liga spielen, ob es jetzt Bundesliga ist oder Serie A. Ihn reizt das Ausland durchaus. Er will seine Karriere vorantreiben in irgendeiner Form. Kann man total verstehen. Auf der anderen Seite, Holstein kann man genauso verstehen. Erstens, das Finanzielle muss stimmen, so oder so. Zweitens musst du ja auch überlegen, das ist genau die Überlegung, die ja bei Lee und Serra damals andersrum dann ausgegangen ist. Was ist am Ende vielleicht das bessere Auskommen? Ist es Ablöse zu kassieren, die du zwangsläufig brauchst als Holstein irgendwann mal wieder, weil so dieses Level eines normalen Zweitligisten nun mal funktioniert.
Ja, und der letzte substanzielle finanzielle Transfer war der von David Kinsombi 2019, genau, der 3 Millionen eingebracht, genau, hat. Während andere Mitbewerber eigentlich mehr oder weniger jährlich im Sommer Leistungsträger für viel Geld ziehen lassen. Ne? Wenn wir nur an Kieré denken, der Pauli verlassen hat für viel Geld, und ganz viele andere kannst du noch nennen, Wagnermann und so weiter.
Ja, aber das Wichtigste ist, wie schaffe ich dann diesen Substanzverlust, so wie du es ja auch geschrieben hast, wie schaffe ich diesen Substanzverlust aufzufangen? Kassiere ich jetzt 1,2 Millionen, sagen wir mal, am Ende irgendwie plus mögliche Boni für Rehse, kann ich dieses Geld jetzt im Sommer wieder so anlegen, dass ich wirklich die Qualität nicht gemindert habe? Und das ist für mich im Moment sehr fraglich, auch. Und da muss man vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, war es so clever, Joshua Mees gleich zu Beginn der Transferperiode zu verleihen, oder ist nicht vielleicht es absehbar gewesen, dass sich bei Rehse zumindest was tun könnte bei noch einem Jahr Vertragslaufzeit? Jetzt hast du Mees nicht mehr, jetzt hast du keinen Linksaußen im Kader, der das so ersetzen kann.
Ja, aber es ist natürlich auch wiederum ein anderer Spielertyp. Mees hat nicht diese defensiven Qualitäten, die sich Rehse einfach im letzten Jahr angeeignet hat. Mhm. Ne? Und gerade wenn du im 3-5-2 spielst, hast du nun mal diesen berüchtigten Schienenspieler, der halt auch mit nach hinten verdichten muss zu einer Fünferkette und gegen den Ball gut arbeiten muss. Wenn du natürlich irgendwie im 4-3-3 spielst, das Holstein auch schon hin und wieder unter Rapp praktiziert hat und das ganz lange unter Ole Werner gespielt wurde, dann wäre ich völlig bei dir und würde sagen, ja, das war ein strategischer Fehler, Mees abzugeben. In diesem Falle, weil es scheint ja so zu sein, dass das bevorzugte System auch auf Sicht das 3-5-2 oder irgendeine Form der Dreierkette halt sein wird, dann brauchst du nun mal jemanden außen, der auch defensive Qualitäten hat. Und die Mees, sag ich mal, beizupoolen, wie das im Fall Rehse gelungen ist, das würde sie auch wiederum über Wochen, wenn nicht Monate halt ziehen. Ne?
Mhm. Das stimmt. Nur ist es dann ja noch umso schwerer, Ersatz zu finden.
Ja, und dieser Markt ist einfach schwierig.
Genau.
Also das Marktumfeld ist grundsätzlich ja schwierig. Und jetzt darf man ja auch nicht vergessen, wir sind schon relativ weit in der Transferperiode, auch wenn der Markt jetzt noch bummelig etwas mehr als 5 Wochen auf hat. Aber vieles hat sich einfach schon getan. Viele gute Leute sind weg vom Markt, sowohl ablösefreie als auch welche mit einem Jahr Restvertraglaufzeit, als auch Leihspieler, dass man jetzt wirklich Probleme hat, sag ich mal, Qualität zu finden, die dann auch bezahlbar ist. Und kommst du so weit mit 1,2 Millionen?
Ja.
Das ist ja die Frage.
Ja.
Und das sehe ich wirklich kritisch. Und es muss halt natürlich auch jemand sein, also du gibst ja Rehse nur ab, wenn du weißt, okay, du findest jetzt jemanden, der auch sofort funktioniert, der ein paar Trainingseinheiten mit der Mannschaft braucht und dann eigentlich relativ schnell, der so spielintelligent ist und so ein qualitatives Niveau mitbringt, dass der sich sofort in diese Mannschaft halt eingliedert. Mhm. Und das kann kaum gelingen, das wäre ein Risiko, so dass die Ideallösung auf der linken Seite halt weiterhin für Holstein Fabian Rehse heißt im Moment. Ne? Und am Ende ist es alles eine Frage des Geldes. Wenn natürlich jetzt nochmal unmoralisch erhöht wird, dann musst du im Sinne der Wirtschaftlichkeit natürlich auch sagen, okay, wir können gar nicht anders, wir müssen dieses Geld mitnehmen.
Ja. Ja, der Einzige, der mir jetzt gerade einfällt, der unbedingt einen neuen Verein sucht und den du überall reinschmeißen kannst, ist Cristiano Ronaldo.
Ja, ich glaube, damit können wir den Podcast beenden. Das war die Pointe des Tages, also Herr Stöver, ne?
Genau.
Vielleicht kann ich mal über Jorge Mendes oder wen auch immer.
Aber das, nee, aber das ist auch nicht so gut, der ist auch schon 37.
Weiß ja,
nicht.
Aber ja, Bartels nee, wird nicht. Auch irgendwann 35, 6, nee, er ist schon 35, er geht auf die 36 ja, zu,
oh
also.
Mein Gott.
Ja. Deutsche Ronaldo.
Ja, deutsche Ronaldo. Ja, also ich sehe das auch. Ich sehe das im Moment tatsächlich kritisch, sehe es schwierig, da das so zu kompensieren zu können. Ist einfach so. Nun ist auch bei Reze, muss man auch dazu sagen, bei Reze ist nicht davon auszugehen, dass er jetzt der neue Dembélé oder Lewandowski wird, der sich hier irgendwie durchs durch Trainingsstreiks dann irgendwie den Transfer erkauft.
Auf also, gar keinen Fall,
das, genau. Das wird nicht passieren.
Also ich sag mal so, ich sitze nicht täglich mit ihm am Küchentisch oder am Tresen, aber ich meine mir einbilden zu können und sehe das jetzt auch nicht als Hirngespinst, dass Reze so tickt, dass der so professionell ist und natürlich auch Verkäufer im eigenen Sinne ist, dass es nur clever ist, dann die Füße stillzuhalten, dann eine gute Saison zu spielen, sich charakterlich stark zu zeigen, was dann natürlich auch für eventuell in der Zukunft interessierte Vereine äußerst interessant ist, wenn du weißt, du hast so einen Spieler, der sich auch von sowas nicht knicken lässt, der da nicht in die Knie geht in so einer Situation, sondern da sogar stärker hinauskommt. Und ob er jetzt, keine Ahnung, es kann ja auch sein, dass im Winter nochmal ein Angebot kommt, dass du dann auch wirklich tabellarisch so stehst, dass du weißt, okay, gut, das ist dann die Frage, wenn du vorne mit dabei bist, ist die Frage, geben wir ihn ab? Ist vielleicht auch schwierig, weil er natürlich dann einer ist, der dir Erfolg garantiert.
Ja.
Oder wenn du im Abstiegskampf bist und keine Qualität abgeben kannst, dann könnte es auch schwierig werden. Aber ich sag mal, wenn du schon längst im gesicherten Mittelfeld bist oder so und dann kommt ein gutes Angebot, dann könnte man vielleicht drüber nachdenken.
Also jetzt hoffen selbst, eine solide Saison zu spielen, hoffen, dass in Cremona da das nicht so gut läuft, dass die im Winter nochmal bereit sind, richtig nachzulegen. Das wäre jetzt dein Plan, um den Abstieg aus der Serie A zu verhindern.
Genau, vielleicht kommt dann noch Silvio Berlusconi auf die Idee, dass er auch nicht sich auch noch in Cremonese einkauft und er hat schon immer von Fabian Reze geträumt und Fabian Reze Bettwäsche geschlafen und irgendwie so. Nein, aber selbst wenn er die ganze Saison jetzt noch da bleiben sollte, dürfen nicht vergessen, der ist 24, der ist demnach, wenn ich richtig rechne, im nächsten Jahr 25. Und ist dann ablösefrei. Und auch das ist immer noch ein guter Moment, um den nächsten Schritt zu wagen. Zudem natürlich dann aber auch eine gute Saison gehört, damit die Interessenten nächstes Jahr noch auf der Matte stehen. Ne?
Absolut. Außerdem ist ja auch, er ist ja jetzt auch nicht irgendwie einfach zufällig zu Holstein gekommen, sondern der ist ja Kieler Jung, also der ist dann halt noch ein Jahr zu Hause, gibt auch Schlimmeres, glaube ich.
Ja, es ist weiterhin Fußballromantik, ne?
Ja.
So, der Kieler, der nach Hause kommt nach Jahren auf Schalke und Leihstation und dann in seinem letzten Jahr, er darf nicht wechseln. Also die gesamte Geschichte wäre ja nochmal geil, ne? Wechselverbot, aber dann schießt er Holstein noch Richtung 1 bis 3, um mal irgendwie an die letzte Woche zu erinnern, damit Opa auf seine Kohle kommt.
Nein, wir brauchen das Geld von Opa. Es geht nicht anders. Das kann nicht sein. Ja, also ich sehe es genauso. Trotzdem ist es natürlich irgendwann so, dass er sich auch entscheiden muss. Beendet er diesen Flirt, sage ich mal, mit Cremonese, mit dem Ausland, um sich komplett auf Holstein zu konzentrieren? Beendet er das, wird das schon vor Ablauf oder vor Schluss der Transferperiode soweit sein? Weil irgendwann musst du halt auch mit der Birne dann wieder komplett hier sein, ne? Das auch wenn er jemand ist, der so professionell ist und das machen kann, glaube ich, irgendwann muss einfach klare Kante.
Definitiv, das hast du immer im Hinterkopf und es nimmt dir immer ein ganz bisschen, lass es nur ein Mühe sein an Konzentration, aber das macht natürlich auch schon was aus. Da wird es jetzt auf die internen Gespräche ankommen, ne? Ob man jetzt kategorisch sagt, nein, du wirst den Verein nicht verlassen und man führt ein Gespräch miteinander und sagt, die Nummer ist hier für uns erledigt, damit muss sie auch für dich erledigt sein. Oder ob man sich tatsächlich einfach diese Hintertür noch offen lässt, dass da vielleicht noch ein besseres Gebot kommt. Aber ich glaube, für den Moment würde ich auch die sportliche Führung so einschätzen, dass das erstmal mit dem Ablehnen des erneuten, verbesserten Gebotes für Holstein erledigt ist. Wenn natürlich noch was reinkommen sollte, muss man die Dinge nochmal neu bewerten.
Ja.
Aber ich glaube, grundsätzlich wird Holstein jetzt erstmal mit ihm planen.
Ja.
Und alles andere wäre ja auch für den Moment jetzt fahrlässig.
Ne? Natürlich, absolut. Aber trotzdem kann natürlich noch was passieren. Bis Ende
das
August,
ist ja immer das Spannende.
Genau,
das kann immer was
Ende passieren. August ist das Transferfenster offen. Holstein steht jetzt nach dem Heimspiel gegen Kaiserslautern vor zwei Auswärtsspielen. Einmal im Pokal und einmal in Magdeburg. dann. Also im Pokal heißt in Mannheim.
Achso, ich dachte in Pokal und in Magdeburg.
In Mannheim.
Wo ist denn dieses Pokal?
Und in der Liga in Magdeburg. Und danach ist dann das nächste Heimspiel erst. Das heißt, vielleicht jetzt nochmal schnell Karten kaufen fürs Kaiserslautern-Spiel.
Ja, denn ihr werdet sie eine ganze Weile nicht sehen zu Hause.
Und Fabian Rehse vielleicht noch länger nicht. Man weiß es nicht. Vielleicht ist das nochmal ein Anreiz.
Ja, und alle in Rehse-Trikot ins Stadion, ne?
Ja.
Das ist natürlich klar.
Ja.
Das will ich hiermit mal schon mal festlegen. Ich will viele Rehse-Trikots sehen. Ne? Ich selber werde ohne kommen, denn ich darf mich mit der Sache nicht gemein machen.
Das ist richtig. Aus dem Schwitzband. Scheiße.
Ja, Digga. Verdammt. Wir kommen oberkörperfrei einfach. Ja,
und zählen die Rehse-Trikots.
Ja, genau. Sehr du gut. Gehst durch hier rein?
Ja, mal gucken. Mal gucken. Vielleicht auch nur auf Sicht. Und dann so überschlagen.
Pi mal
so wie Besucherzahlen bei der Kieler Woche.
Ja, solange es dann auch Pi mal Daumen 3 Punkte werden, bin ich damit irgendwie natürlich völlig konform.
1 bis 3, würde Opa sagen. Punkte.
1 bis 3 Punkte? Ja, okay.
Wir sind optimistisch, dass es funktioniert, dass Holstein die richtigen Schlüsse zieht, an den richtigen Stellschrauben dreht.
Genau, wir dürfen ja auch nicht vergessen, das haben wir ja in der Form jetzt auch noch gar nicht gesagt, Holstein hat das erste Ziel erreicht, man hat das erste Spiel nicht 0-3 verloren. Ja. Das heißt, im Grunde ist es jetzt schon ein perfekter Saisonstart im Vergleich zum letzten Jahr. Und mit diesen Eindrücken darf man dann auch so ins erste Heimspiel gehen und Optimismus daraus ziehen. Und halt auch Optimismus daraus ziehen, dass Holstein selbst wiederum die richtigen Schlüsse aus diesem ersten Spiel zieht. Und wenn sie was gezeigt haben im letzten Jahr, dann ist es das, dass sie aus solchen Spielen lernen können.
Ja, das sehe ich genauso. Und dann freut man sich auch einfach auf ein Heimspiel gegen Kaiserslautern.
Genau.
Man freut sich einfach aufs erste Heimspiel.
90 Minuten Fußball,
so sieht's aus.
West dazu, 3 Punkte und dann soll das losgehen, ne?
Genau. Und wenn euch das immer noch nicht reicht, dann könnt ihr natürlich das ganze Geschehen bei uns verfolgen im Live-Ticker ab so bummelig 1,5 Stunden vor dem Spiel, ne? Also dann.
Jo, wir hauen so gegen 11.30 Uhr in die Tasten. Geht's
los, danach Spielbericht, Einzelkritik, Kommentar zum Spiel, wie ihr es gewohnt
das
seid.
Das ganze Pipapo.
Und dann nächsten Mittwoch auch wieder auditiv.
Genau, dann gibt's wieder Musik für die Ohren, wollte ich gerade sagen. Der Backofen für die Ohren, 2.0, Thementoaster, um hier nochmal die große Schleife zu ziehen.
Oh Gott, es ist, das Gehirn ist langsam weggebrannt. Ich glaube, wir
müssen wir müssen hier irgendwie raus. Das findet jetzt auch kein gutes Ende, eine gute Abmoderation.
36 Grad und es wird noch heißer.
Oh Gott, jetzt muss hier echt Schluss
sein. Jetzt geht's los.
So, in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bleibt sportlich. Am besten schnacken wir nächste Woche über 3 Punkte.
Yes.
Und dann über die Auswärtsfahrt im Pokal nach Mannheim.
Ja.
In diesem Sinne. Bleibt sportlich, bleibt cool in erster Linie bei diesen Temperaturen.
Ja, und gesund.
Und gesund. Bis dahin.
Bis ciao, dann, ciao. Ciao.
Diese Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.